Ausstrahlung des Echo der Zeit von heute. Es ist 19 Uhr.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Folgende Themen vertiefen wir heute, Dienstag, den 27. Mai. 150 Milliarden Euro für die Aufrüstung in Europa. Das hat der EU-Ministerrat heute abgesegnet. Die Einzelheiten hierzu gibt's gleich als erstes. Dann, was sagt das Völkerrecht zum Vorgehen Israels im Gazastreifen?
Es wurden Verbrechen begangen, völkerrechtliche Verbrechen, etwa durch vorsätzliches Ausmuhren der Zivilbevölkerung, auch den Einsatz schwerster Bomben, ungeachtet der Anzahl ziviler Opfer,
sagt Völkerrechtsprofessor Oliver Dickelmann von der Universität Zürich. Europäische Weltraumforschung im Kanton Aargau. Wir nehmen Sie mit nach Villigen ins neu eröffnete Innovationszentrum der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation. Und rasantes Wachstum. Die Bevölkerungszahl der Kleinstadt Bül im Grejetzerland hat sich in fast 25 Jahren verdoppelt. Das gefällt nicht allen.
Je connais plus la ville de Bül. C'est devenu trop anonyme, voilà.
Ich erkenne meine Heimatstadt nicht mehr, sie ist so anonym geworden, sagt diese Frau in Bül in unserer Reportage ganz am Schluss, hier im Echo der Zeit. An einem Ministertreffen in Brüssel haben die EU-Staaten für ein weitreichendes militärisches Aufrüstungsprogramm gestimmt, und zwar in der Höhe von 150 Milliarden Euro. Man könnte es auch ein Abschreckungsprogramm nennen, denn es soll ein klares Signal an Russland sein, nämlich, dass es sich nicht lohnt, nach der Ukraine in ein paar Jahren auch noch ein EU-Land anzugreifen. Den Vorschlag für ein neues Finanzierungsinstrument hatte die EU-Kommission erst im März gemacht. Knapp 3 Monate später ist es bereits beschlossene Sache. Aus Brüssel, EU-Korrespondent Charles Liebherr.
Europa werde nun sicherer. Dank der gemeinsamen Beschaffung von Rüstungsgütern, betonte der polnische Europaminister Adam Szłapka.
Mehr Aufträge, mehr Produktionskapazitäten für die Rüstungsindustrie. Aber Europa werde nicht nur sicherer, dank besserer Ausrüstung und mehr Munition. Dieses Programm unterstütze letztlich auch die gesamte europäische Wirtschaft, so der polnische Minister. Das dürfte ein wichtiger Grund sein, warum der Vorschlag der EU-Kommission bei den EU-Staaten weitgehend unbestritten war. Dank des Aufrüstungsprogramms sollen 2 Fliegen auf einen Streich geschlagen werden. Einerseits erhalten stark verschuldete EU-Länder Zugang zu günstigen Darlehen aus dem EU-Budget, um Rüstungsgüter zu beschaffen. Gleichzeitig müssen die EU-Staaten mit diesen zusätzlichen Krediten ihre Rüstungsgüter primär in der Europäischen Union einkaufen. Wirtschaftsförderung vor der Haustür also. Insbesondere Frankreich setzte sich mit aller Kraft dafür ein, dass rund 2/3 der Beschaffungen made in Europe sein müssen. Europäisches Geld soll in erster Linie europäischen, sprich vor allem französischen Rüstungskonzernen zugutekommen.
150 Milliarden Euro avec un principe très clair de préférence européenne pour soutenir nos industriels, pour réduire nos dépendances notamment face aux États-Unis, pour investir dans l'autonomie stratégique de l'Europe.
Das Prinzip sei einfach, europäische Beschaffungen müssten Priorität haben. Europa müsse unabhängiger werden, so Jean-Noël Barrot, Außen- und Europaminister Frankreichs. Für Frankreich sei das erst der Anfang. Weitere Programme gelte es nun zu beschließen, im Bereich Cybersicherheit, Drohnen oder bei der Satellitenkommunikation. Tatsächlich besteht großer Handlungsbedarf, das wird von keinem EU-Land bestritten. Ebenfalls einig sind sich alle, dass die Zeit drängt, auch wegen der Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump, der klarmachte, dass die atomare Supermacht USA nicht mehr bedingungslos Garant für Frieden in Europa sein will. Das Programm SAFE, Security Action for Europe, der EU-Kommission geht darum über gemeinsame Darlehen hinaus. Es soll bis zu 800 Milliarden Euro umfassen, um die Aufrüstung in den EU-Staaten massiv zu beschleunigen. Das soll mit weiteren Lockerungen der EU-Schuldenregeln möglich gemacht werden und mit mehr Geld aus dem Regionalfonds. Die größte Herausforderung ist allerdings gar nicht das Geld, sondern die Fähigkeit, die Produktion zu steigern und neue militärische Rüstungssysteme fristgerecht zu entwickeln, grenzüberschreitend.
Denn Effizienz lässt sich nur gewinnen, wenn harmonisiert würde. Weniger Panzertypen, einheitliche Luftabwehr, einheitliche Kampfjets oder Drohnen. Daran krankt die europäische Verteidigung. Europäische Normen für Rüstungsgüter, gleiche Verteidigungssysteme in der Mehrheit der EU-Staaten würden auch die Unterhaltskosten und allfällige Nachrüstungen viel kostengünstiger machen. Das geht nicht ohne Verzicht auf nationale Sonderwünsche und Beschaffungspräferenzen, wo immer noch Heimatschutz erste Priorität hat. Das Rüstungsprogramm wurde fast in Rekordzeit beschlossen. Nun sollten die EU-Minister im gleichen Tempo auf Alleingänge und Sonderzüge verzichten. Damit würden sie zeigen, dass sie tatsächlich bereit sind, neue Wege in der europäischen Verteidigungspolitik zu gehen.
Nun schauen wir auf die Nachrichtenlage des Tages mit Konrad Musch. Und da geht es zunächst um die Krankenkassenprämien. Diese steigen auch auf das nächste Jahr hin, denn auch die Gesundheitskosten nehmen weiter zu.
Laut den neuesten Zahlen des Bundesamts für Gesundheit, dem BAG, sind die Gesundheitskosten im letzten Jahr um 4,7% gestiegen, was überdurchschnittlich sei. Auch in den ersten drei Monaten dieses Jahres nahmen sie zu um 4,9%. Gründe dafür sind etwa die alternde Bevölkerung und neue Medikamente. Die Kostenentwicklung bereite Sorgen, so die Verantwortlichen vor den Medien. Laut dem BAG dürften die Krankenkassenprämien nächstes Jahr etwa gleich stark steigen wie die Gesundheitskosten. Das Thema Konzernverantwortung kommt in der Schweiz wieder auf den Tisch. Erneut verlangt eine Volksinitiative, dass Firmen auch im Ausland Menschenrechte und Umweltstandards einhalten müssen. Ein Komitee hat das entsprechende Volksbegehren eingereicht mit rund 290.000 Unterschriften. Bereits vor 5 Jahren stimmte die Bevölkerung über eine ähnliche Initiative ab. Damals sagte zwar eine Mehrheit der Stimmenden ja, das ebenfalls nötige Ständemehr erreichte die Konzernverantwortungsinitiative aber nicht. Hinter dem neuen Anliegen stehen rund 90 Organisationen. Die Wettbewerbskommission WEKO überprüft, ob der deutsche Tourismuskonzern DERTOUR das Reiseunternehmen Hotelplan von der Migros kaufen darf. Die WEKO schreibt, sie habe erste Abklärungen gemacht und sehe Anhaltspunkte, dass DERTOUR mit der Übernahme eine marktbeherrschende Stellung erreichen könnte, als neu größter Reiseveranstalter in der Schweiz. Zum Tourismuskonzern DERTOUR gehört unter anderem auch Kuoni.
Nun noch ein paar Meldungen aus dem Ausland. In der kanadischen Hauptstadt Ottawa hat Großbritanniens König Charles III. Mit einer Rede das Parlament eröffnet.
Es ist das erste Mal, seit seine Mutter, Königin Elisabeth II., im Jahr 1977 die Rede hielt, die wie in Großbritannien nicht vom Monarchen, sondern vom Regierungschef verfasst wird. Auch angesichts der Zoll- und Annexionsdrohungen durch die US-Regierung von Präsident Donald Trump stehe Kanada vor den größten Herausforderungen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, sagte Charles in der Rede.
Yet this moment is also an incredible opportunity. An opportunity for Canada to embark on the largest transformation of its economy since the Second World War.
Dennoch sei dieser Moment auch eine unglaubliche Gelegenheit für Kanada, seine Wirtschaft der größten Transformation seit dem Zweiten Weltkrieg zu unterziehen, so König Charles in der Rede. Die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten kritisiert einen Entscheid aus Ungarn. Die Regierung dort hatte im März per Gesetz Pride-Paraden verboten. Dazu schreiben 20 EU-Staaten in einer gemeinsamen Erklärung nun, die jährlichen Pride-Paraden seien unter einem Vorwand verboten worden. Das bedrohe die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Die Staaten fordern eine Überarbeitung des Gesetzes, ansonsten solle die EU Maßnahmen ergreifen. Erst gestern haben die ungarischen Behörden eine für das Wochenende geplante Demonstration gegen Homophobie und Transphobie verboten. Die EU-Kommission geht gegen 4 große Pornografie-Plattformen im Internet vor. Sie wirft ihnen vor, die Vorschriften zum Schutz von Minderjährigen nicht eingehalten zu haben. Dies soll nun überprüft werden. Unter anderem geht es um die Seiten Pornhub und StripChat. Konkret wirft die EU-Kommission den Plattformen vor, das Alter der Nutzerinnen und Nutzer nicht genügend zu überprüfen. Die Börsendaten von 18.09 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.325 Punkten, ein Plus von 0,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 1,4%. Der Euro wird zu 93,71 Rappen gehandelt, der Dollar zu 82,76 Rappen.
Und was erwartet uns wettermäßig, Konrad Muschke?
Am Abend lockern die Wolken zunehmend auf. Morgen ziehen aus Norden Regenwolken und teils kräftiger Wind auf bei rund 19 Grad. Im Mittel- und Südtessin bleibt es mehrheitlich trocken bei 23 Grad.
Im Gazastreifen sind bereits weite Teile zerstört und verwüstet. Die Zahl der Toten und Verletzten steigt laufend und die humanitäre Hilfe ist unzureichend. Deshalb wird nun auch im Westen die Kritik an der israelischen Kriegsführung lauter. Enge Verbündete wie die deutsche Bundesregierung gehen neuerdings auf Distanz zur israelischen Führung. Und selbst Ehud Olmert, der frühere israelische Premierminister, sagt mittlerweile öffentlich, Israel begehe Kriegsverbrechen im Gazastreifen. Wie ist das israelische Vorgehen aus völkerrechtlicher Sicht zu beurteilen? Das wollte Inlandredaktor Elmar Plotzer von Völkerrechtsprofessor Oliver Dickelmann wissen.
Also zunächst muss man etwas zum Big Picture sagen. Wir hatten einen bestialischen Angriff der Hamas und nun eine Reaktion Israels, die sämtliche Proportionen verloren hat und offenbar so ja auch gegen den Willen der Mehrheit der israelischen Bevölkerung stattfindet. Völkerrechtlich bedeutet das, die Militäroperation in Gaza als Ganze ist nicht mehr vom Selbstverteidigungsrecht gedeckt. Sie ist unverhältnismäßig geworden, denn es gibt kein Recht auf Vernichtung um jeden Preis. Zumal man ja auch sagen muss, dass die Hamas heute mit Sicherheit nicht mehr die Kampfkraft hat, die sie einmal hatte nach dem Angriff. Und es wurden Verbrechen begangen, völkerrechtliche Verbrechen, etwa durch vorsätzliches Ausmunden der Zivilbevölkerung, auch den Einsatz schwerster Bomben, ungeachtet der Anzahl ziviler Opfer. Man spricht hier vom Verbot sogenannter unterschiedsloser Angriffe im humanitären Völkerrecht.
Bei der Beurteilung des israelischen Vorgehens im Gazastreifen sind verschiedene Ausdrücke zu hören. Häufig ist von Kriegsverbrechen die Rede, manchmal auch von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gewisse Beobachter erheben sogar Genozidvorwürfe. Wie weit würden Sie gehen in Ihrer Beurteilung?
Ich kann Ihnen sagen, was juristisch klar ist und was nicht. Also klar sind bestimmte Kriegsverbrechen, etwa durch den Einsatz von Hunger als Kriegsführungsmethode, das scheint heute klar, und durch unverhältnismäßige sogenannte Kollateralschäden. Schwieriger ist es aber bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, etwa wegen Zwangsvertreibung. Die Frage ist hier, übt Israel systematisch Zwang im Sinne des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs aus, damit die Palästinenser Gaza dauerhaft verlassen? Ich kann Ihnen hier nicht sagen, wie ein Gericht entscheiden würde. Und noch schwieriger ist es dann beim Genozidvorwurf, über den ja der internationale Gerichtshof, ja, zu unterscheiden vom Strafgerichtshof, entscheiden muss im Rahmen der Klage Südafrikas gegen Israel. Der heikelste Punkt ist hier, kann man von einer sogenannten genozidären Absicht sprechen? Das heißt einer Vernichtungsabsicht in Bezug auf das Volk der Palästinenser und nicht nur der Hamas. Stark zugespitzt ist die Frage, die sich dem Gericht stellt, folgt es der Argumentation Israels, dieser Krieg wäre mit der Kapitulation der Hamas und Geiselfreilassung gewissermaßen sofort zu Ende, es ginge nur um den militärischen Sieg, oder folgt er der anderen Argumentation, die gesamten Umstände ließen nur den Schluss zu, man wolle die Palästinenser als ethnische Gruppe vernichten und nicht nur eben die Hamas.
Offiziell geht es Israel immer noch um die Bekämpfung der Terrororganisation Hamas. Dabei wird aber eben die Zerstörung von zivilen Infrastrukturen und der Tod von vielen Zivilistinnen und Zivilisten in Kauf genommen. Gibt es da vergleichbare Fälle aus anderen Konflikten?
Also solche Vergleiche sind immer schwierig, weil sie ein bisschen stimmen und ein bisschen nicht. Aber bei den sogenannten Kollateralschäden kann man wohl Mosul im Irak nennen. 2016/17, wo der irakische Staat gegen den IS kämpfte, auch eine Terrororganisation, die die Zivilbevölkerung rücksichtslos als Schutzschild benutzte. Damals gab es etwa 8000 tote Zivilisten gemäß Schätzungen der UNO. Und wenn wir vom Hunger sprechen, vielleicht Sarajevo, das im Jugoslawienkrieg von den Serben belagert wurde. Da gab es mehrere hundert Verhungerte, vielleicht auch mehr als 1000, das weiß man nicht so genau.
Hierzulande wird diskutiert, was denn die Schweiz tun könnte, um dem Völkerrecht im Kriegsgebiet Gaza wieder mehr Bedeutung zu verschaffen. Welche Instrumente hätte denn die Schweiz?
Nun, wirklich Einfluss, wenn überhaupt, hätten allenfalls die großen Waffenlieferanten. Das wären die USA, die 2/3 liefern, und Deutschland etwa 1/3. Aber Deutschland steckt hier natürlich im ganz großen Dilemma wegen seiner Geschichte. Der Einfluss der Schweiz ist nun, wenn man das nüchtern betrachtet, wohl ziemlich bescheiden. Da muss man sich nichts vormachen. Sie kann natürlich zur Einhaltung des humanitären Rechts aufrufen. Das macht sie auch sehr verlässlich. Auch zur Rückkehr zur Waffenruhe. Man hatte ja bis März einen 3-Stufen-Plan, von dem man heute nicht mehr so spricht, der eigentlich gar nicht schlecht angelaufen war.
Und dennoch die Nachfrage, hat denn nicht die Schweiz als Depositarstaat der Genfer Konventionen da eine besondere Verantwortung, sei es juristisch oder moralisch?
Also juristisch hat sie das nicht. Der Depositarstaat hat eine formale Aufgabe, er bewahrt gewissermaßen die Akten auf. Moralisch aber hat er das schon. Wir verweisen gerne auf unsere humanitäre Tradition, und das bedeutet, wenn man das wirklich ernst meint, zu tun, was man kann, um das Leid auf allen Seiten so gut wie möglich zu lindern.
Sagt Oliver Dickelmann, S-Professor für Völkerrecht und Staatsphilosophie an der Universität Zürich. Die Fragen stellte Elmar Plotzan. Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF. In der nächsten halben Stunde fragen wir, weshalb der Kosovo noch immer keine neue Regierung hat, warum im nordafrikanischen Libyen die Gewalt wieder aufflammt und die Menschen auf die Straße gehen, woran geforscht wird im neuen Innovationszentrum der Europäischen Weltraumorganisation ESA im aargauischen Villigen, und wir zeigen, dass sich die Wölfe in der Schweiz weiter vermehren, obwohl die gezielten Abschüsse jüngst zugenommen haben. Der Kosovo steckt in einer politischen Blockade. Bei den Wahlen im Februar hat keine Partei eine Mehrheit erreicht. Seither konnte noch nicht einmal das neue Parlament konstituiert werden, weil sich die Parteien nicht auf eine neue Parlamentssprecherin einigen können. Das Land ist daher politisch nicht handlungsfähig. Janis Fahrländer.
22 Mal. So oft hat das Parlament im Kosovo bereits über den Posten des Parlamentssprechers abgestimmt. Und genauso oft gab es keine Mehrheit für die von Albin Kurtis Partei Vete Vendosje vorgeschlagene Kandidatin. Der letzte Versuch scheiterte heute Vormittag. Damit ist das neue Parlament weiterhin nicht arbeitsfähig. Eine Situation, die es in der Geschichte des Kosovos noch nicht gegeben hat. Die aktuelle Situation sei sicherlich nicht ideal, sagte die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani letzte Woche an der Pressekonferenz anlässlich ihres Staatsbesuches in der Schweiz. Doch man solle sie auch nicht dramatisieren. Auch in anderen europäischen Ländern dauerten Koalitionsverhandlungen manchmal Monate. Der jetzige Zustand sei daher nichts Ungewöhnliches. Sie sei sich sicher, dass sich die politischen Parteien bald ihrer Verantwortung gegenüber dem Staat bewusst würden und eine Einigung erzielten. Weniger optimistisch zeigt sich dagegen die politische Beobachterin Donika Emini.
This is something that we have foreseen before, when the election results did not produce a clear winner and the political polarization in Kosovo is severe.
Die Wahlen hätten keine klaren Mehrheiten gebracht und die politische Polarisierung im Kosovo sei beträchtlich. Die Blockade sei daher absehbar gewesen, so Donika Emini, die am Zentrum für Südosteuropa-Studien in Graz forscht.
In this case we just see complete lack of political.
Wir sehen einen völligen Mangel an politischer Verantwortung gegenüber dem Staat. Vielmehr sehen wir Parteipolitik, die auf das nächste Jahr statt die nahe Zukunft ausgerichtet ist. Im nächsten Jahr finden im Kosovo Lokal- und Präsidentschaftswahlen statt. Die Parteien seien bereits im Wahlkampfmodus und hätten daher kein Interesse an Kompromissen. Es wird keine politischen Kompromisse geben, aus Angst vor negativen Konsequenzen bei den Wahlen. So können sich die politischen Parteien weiterhin gegenseitig die Schuld geben, wie wir es derzeit jeden Tag erleben. Doch ist das Parlament erstmal konstituiert und gelingt es in einer gewissen Frist nicht, eine Regierung zu bilden, dann müsste es laut Verfassung Neuwahlen geben. Ein Szenario, das die Parteien aber nicht wollten. Für Donika Emini ist daher klar, der politische Stillstand ist gewollt. Die Parteien sind sich bewusst, dass Neuwahlen keine neuen Resultate bringen würden. Emini geht daher davon aus, dass die Blockade weitergehen wird, mit negativen Folgen für das Land. Die Regierung von Albin Kurti bleibt zwar geschäftsführend im Amt, hat aber keine Gestaltungsmacht mehr.
They cannot produce new laws, they cannot make new policies, they cannot govern on daily basis normally.
Auch wenn die Präsidentin des Landes weniger drastische Worte wählt, warnt auch sie vor den negativen Konsequenzen der Blockade. Die Blockade gefährdet internationale Abkommen, welche die Zustimmung des Parlaments brauchen, so wie Ossa Osmani letzte Woche gegenüber den Medien in Bern. Das betreffe etwa den European Growth Plan, mit dem die EU die Balkanstaaten näher an sich binden will. Wegen der andauernden Blockade riskiere der Kosovo, dass sich Zahlungen in der Höhe von 900 Millionen Euro verzögerten. Deshalb hat Vjosa Osmani zuletzt den Druck auf die politischen Parteien erhöht, einen Kompromiss zu finden.
Nach Libyen nun. Der Sturz des Langzeitdiktators Muammar Gaddafi liegt zwar schon 14 Jahre zurück, doch seither ist es nicht gelungen, einen funktionierenden Staat aufzubauen. Seit gut 10 Jahren ist das nordafrikanische Land in zwei Machtzentren gespalten. Der Osten und Süden wird vom Kommandanten Khalifa Haftar und seiner libyschen Nationalarmee dominiert. Und in den westlichen Gebieten, vor allem in der Hauptstadt Tripolis, bekämpfen sich zahlreiche bewaffnete Milizen in wechselnden Allianzen. Die dortige, vom Westen anerkannte Regierung ist deshalb wenig stabil. Derzeit wird sie von Ministerpräsident Abdelhamid Dabeiba geführt. Und gegen diesen wächst der Unmut. In den vergangenen Tagen kam es in Tripolis zu Demonstrationen gegen die Regierung, aber auch zu heftigen Kämpfen zwischen verschiedenen Milizen. Ich habe Auslandredaktorin Veronika Meyer gefragt, was die Demonstranten der Regierung konkret vorwerfen.
Sie haben es vorhin gesagt, Libyen ist nach wie vor kein Staat mit einer funktionierenden, einheitlichen Regierung. Und letztlich ist genau das der Vorwurf, den die Demonstranten den Politikern machen, und zwar sowohl jenen im Westen wie jenen im Osten, dass sie eben nämlich in all diesen Jahren seit der Revolution nichts vorangebracht haben, dass sie vielmehr sich selbst bereichern und das Land ausplündern, dieses an sich reiche Erdölland. Es wird auch kritisiert, dass es keine Gesetze gibt, die für alle gelten, dass die einst versprochenen Wahlen nie stattgefunden haben und auch, dass die Milizen im Land zu viel Macht haben. Also da ist viel Unmut da. Auf dem Märtyrerplatz in Tripolis zum Beispiel hielten die Menschen denn auch Transparente hoch, auf denen sie nicht nur den Sturz der Regierung in Tripolis, also im Westen, forderten, sondern auch den Rücktritt der Parallelregierung im Osten und überhaupt der politischen Elite, die sie eben für die Zustände im Land mitverantwortlich machen.
Gefordert werden auch Wahlen, aber ist es realistisch, dass solche tatsächlich bald stattfinden können?
Nein, ich glaube nicht. Es hätte ja im Dezember 2021, also vor ungefähr 4 Jahren, Wahlen geben sollen, aber die haben nie stattgefunden, unter anderem, weil es Streit gegeben hat darüber, wer überhaupt zur Wahl zugelassen werden sollte. Und da ist man eigentlich seither nicht viel weitergekommen. Es gibt noch nicht mal eine allgemein anerkannte Verfassung, also eine politische Grundlage. Und die UNO, die ja auch präsent ist, die bemüht sich redlich, ist aber letztlich machtlos. Die UNO-Sonderbeauftragte Hanna Tetteh, die hat die Lage unlängst etwa so zusammengefasst: Alle Parteien seien sich einig, dass es Wahlen geben sollte, aber dafür brauche es eben die Bereitschaft zum Kompromiss. Mit anderen Worten, viele schöne Floskeln, aber der politische Wille fehlt. Und das hat eben damit zu tun, dass alle relevanten Akteure profitieren von der Instabilität des Landes, sei es finanziell, Stichwort Korruption, ein riesiges Problem im Land, sei es aber auch politisch oder sei es persönlich. Und da reden wir nicht nur von innerlibyschen Akteuren, sondern auch von internationalen Akteuren wie Russland, wie der Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und so weiter. Im Land mischen die mit und haben wiederum ebenfalls ihre eigenen Interessen.
Vor 2 Wochen wurde der Anführer einer der größten Milizen in Tripolis bei Verhandlungen erschossen. Danach brachen in der Stadt heftige Kämpfe aus. Was waren da die Hintergründe?
Ja, Libyen ist ja wie gesagt ein gespaltenes Land und da hat eben nicht ein Staat ein Gewaltmonopol und deshalb gibt es diverse bewaffnete Gruppen, Milizen in diesem Land und die funktionieren wie staatliche Einheiten, haben sehr viel Macht, aber eben auch ihre eigenen Interessen und gerade der Ministerpräsident im Westen, in Tripolis, Abdelhamid Dbeiba, er hatte solche Milizen sogar noch gefördert, um sich selber an der Macht zu halten. Und eine dieser Milizen, das war die SSA, eine bewaffnete Gruppierung unter Abdel Ghani al-Kikli. Und der eben wurde vor 2 Wochen getötet. Möglicher Grund für diese Tötung könnte gewesen sein, dass al-Kikli eben zu mächtig geworden war, dass er seinen Einfluss in wichtigen staatlichen Firmen und Institutionen so stark ausgedehnt hatte, dass er eben damit die Regierung herausforderte. Und ich sage es jetzt ein bisschen salopp, als al-Kikli dann aus dem Weg geräumt war, wollte Ministerpräsident Dbeiba diesen Schwung von diesem Erfolg, in Anführungszeichen, gleich nutzen und gerade so richtig aufräumen, sage ich jetzt mal, unter diesen bewaffneten Gruppen in Tripolis. Und er wollte dann eben mit Hilfe einer anderen loyalen Brigade noch eine weitere, noch eine einflussreiche Miliz in die Schranken weisen, also quasi eine Konsolidierung unter diesen Milizen erreichen. Aber das ging eben gründlich schief und es kam zu diesen schweren Kämpfen in Tripolis, die Sie vorhin erwähnt haben.
Und diese Kämpfe in Tripolis, wirken sich diese nun womöglich aufs ganze Land aus?
Ja, das ist schwierig abzuschätzen. Es werden wahrscheinlich nicht die letzten bewaffneten Kämpfe in Tripolis gewesen sein, das kann man sagen. Und was man sicher auch sagen kann, in Benghazi im Osten, im anderen Teil des Landes, wo ja die Familie von Khalifa Haftar das Sagen hat, Khalifa Haftar, der schon einmal das ganze Land militärisch hat einnehmen wollen. Da im Osten wird man also sehr genau beobachtet haben, was in Tripolis passiert ist und eigene Schlüsse daraus ziehen. Sprich, die Gegner der Baibas, die werden versuchen, die Ereignisse der letzten 2 Wochen auszunutzen, um eben seine Regierung im Westen zu destabilisieren.
Sagt Auslandredaktorin Veronika Meyer. Sie beobachtet die Situation in Libyen für Radio SRF. Am kommenden Samstag feiert die Europäische Weltraumorganisation ESA ihren 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass wird zum Beispiel das Weltall über eine Parabolantenne mit klassischer Musik beschallt. Die ESA beglückt zum Jubiläum aber auch die Schweiz. Im aargauischen Villigen ist bereits heute ein ESA-Innovationszentrum für Raumfahrt eröffnet worden. Regionalkorrespondent Alex Mose ist der Frage nachgegangen, wie die Europäische Weltraumorganisation und die Schweizer Forschung voneinander profitieren können.
Die Schweiz scheint keine Raumfahrtnation zu sein. Sie hat kein eigenes Raketenprogramm wie die USA oder China. Aber sie spielt trotzdem eine Rolle. Sie gehört nämlich zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Bisher gab es gemeinsame Forschungsprojekte. Nun eröffnet die ESA im aargauischen Villigen beim Paul-Scherrer-Institut PSI das European Space Deep Tech Innovation Center. Man wolle von der Schweiz mit Forschungsinstitutionen wie der ETH, der EPFL oder dem PSI profitieren, erklärt der Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation Josef Aschbacher.
Und wir wollen durch dieses Zentrum einen Anschluss an diese Zentren, an diese Kapazitäten schaffen, um hier wirklich Innovation voranzutreiben, die wir im Weltraum brauchen. Wir brauchen Quantumtechnologie, wir brauchen künstliche Intelligenz, Materialwissenschaften, Robotik. Das sind alles Bereiche, wo hier gerade in der Schweiz sehr viel Exzellenz herrscht.
Eben beispielsweise am Paul-Scherrer-Institut in Villigen. Hier stehen 5 Teilchenbeschleunigungsanlagen. Die Protonen- und Ionenstrahlen dieser Anlagen können zur Erforschung der Weltraumstrahlung genutzt werden. So kann man beispielsweise Roboter konstruieren, die trotz dieser Strahlung im Weltraum arbeiten können und nicht kaputt gehen. Aschbacher schaut auf den Mond als künftigen Wirtschaftsstandort.
Um hier in Zukunft auch Roboter, Rover auf dem Mond einsetzen zu können, die eventuell ferngesteuert werden von der Erde und wirklich auf dem Mond sowohl Wissenschaft als auch Nutzung der Mondressourcen anwenden können. Also das ist eine Zukunft, die mir vorschwebt und hier sehe ich die Schweiz wirklich ganz vorn mit dabei.
Die Schweizer Forschung soll mithelfen, den Mond zu bewirtschaften und eben auch in der Quantentechnologie und bei der künstlichen Intelligenz sollen Forscherinnen und Forscher hierzulande mitarbeiten. Eigentlich spielt die Schweiz schon lange eine wichtige Rolle in der Weltraumindustrie. Zahlreiche Unternehmen liefern Komponenten für Raketen und am Paul-Scherrer-Institut in Villingen werden sie im Teilchenbeschleuniger überprüft, erklärt PSI-Direktor Christian Rüegg. Beispielsweise die Bolzen der Ariane-Raketen, die zurzeit bei der ESA für Raummissionen eingesetzt werden.
Das sind spezielle Bolzen, die Ariane-Stufen werden durch Bolzen zusammengehalten, die mit Sprengstoff gefüllt sind. Und die werden weggesprengt, wenn sich die Stufen separieren. Aber wenn eine nicht funktioniert, gibt es richtig Ärger. Das muss funktionieren. Das ist die größte Qualitätskontrolle, die man machen könnte.
Erst mit einer Neutronenbestrahlung kann zu 100% garantiert werden, dass diese Bolzen auch explodieren werden. Und so eine Kontrolle ist nur am PSI in Villingen möglich. Dies ist zwar nichts Neues, aber die Eröffnung dieses Innovationszentrums der Weltraumorganisation im Aargau bringt eine ganz andere Dimension, erklärt PSI-Direktor Christian Rüegg.
Für uns ist das sehr interessant. Der ganze Raumfahrtsektor ist eine sehr starke Industrie in Europa, weltweit und auch in der Schweiz. Und für uns ist die Industriezusammenarbeit wichtig, um uns technologisch voranzubringen. Wir haben auch das Ziel, dass wir vielleicht mittelfristig größere Space-Firmen in der Schweiz ansiedeln könnten, zum Beispiel am Park Innovare, und dann noch direkt der Forschung und Entwicklung in der Schweiz betreiben.
Auch wenn die Schweiz keine eigenen Raketen auf den Mond schickt, so spielt sie also dennoch eine wichtige Rolle in der Weltraumforschung. Mit dem heutigen Tag dürfte sie noch wichtiger werden.
Hier im Echo der Zeit nehmen wir sie immer noch mit nach Bül, die rasch wachsende Kleinstadt im Grejetzerland. Und dieses Wachstum, das löst bei den Alteingesessenen nicht nur Freude aus. Zuerst aber noch dies. Wölfe erlegen, noch bevor sie Schafe oder andere Nutztiere reißen, das wirke. Und der Wolfsbestand, der wachse nicht mehr so schnell wie bisher. Das gab das Bundesamt für Umwelt BAFU heute bekannt. Die Regulierung des Wolfbestandes gehe in die richtige Richtung. Dennoch streifen mehr Wölfe durch die Schweiz denn je zuvor. 320 Tiere wurden gemäss BAFU nachgewiesen. Matthias Baumer berichtet.
Die Schweiz steht also auf der Bremse, der Wachstumsbremse beim Wolfsbestand.
Wir haben im Moment rund 36 Rudel, 320 Wölfe.
In der Schweiz, sagt die Direktorin des Bundesamtes für Umwelt, Katrin Schneeberger. Zwei Perioden, in welchen die Kantone Wölfe proaktiv erlegen durften, sind vorbei. 130 Wölfe wurden während diesen Monaten geschossen. Das sind weniger Tiere, als der Bund zum Abschuss freigegeben hatte. Und trotz Regulierung wurden mehr Wölfe registriert. Auf die Frage, ob Bremsen genüge, um den Bestand im Griff zu haben, sagt Katrin Schneeberger.
Jetzt braucht es einfach noch etwas mehr Zeit, damit wir kontrollieren können, ob sich diese Entwicklung jetzt bestätigt und ob die Richtung so weitergeht, wie sie jetzt eingeschlagen ist.
Dafür brauche es aber noch mehrere Regulierungsperioden, also mehrere Jahre.
Und wenn sich zeigt, dass das keine Wirkung oder nicht ausreichend Wirkung zeigt,
dann würde der Bundesrat weitere Massnahmen diskutieren. Das Ziel sei ja,
nicht die Wölfe zu dezimieren, sondern das Ziel ist sicherzustellen, dass Wolf, Mensch und auch die Bauern friedlich zusammenleben können und dass das Wolfsmanagement letztlich seine Wirkung zeigt.
Das scheint der Fall zu sein. Die Anzahl gerissener Nutztiere wie Schafe wurde kleiner. Das könne mit den Abschüssen zu tun haben, aber auch mit dem Herdenschutz, der Daueraufgabe bleibe, so die BAFU-Direktorin. Hierzu entgegnet die Gruppe Wolf Schweiz in einer Mitteilung, dass es bereits weniger Risse gegeben habe, bevor erstmals präventiv Wölfe geschossen wurden. Diese Abschüsse seien somit kaum der maßgebende Faktor für den Rückgang. 130 Wölfe wurden in den Kantonen, hauptsächlich Wallis und Graubünden, in den zwei Regulierungsperioden erlegt. Alles Abschüsse, die bewilligt wurden, bis auf zwei. Statt junge Wölfe wurden Elterntiere erlegt.
Das zeigt einmal mehr, wie schwierig diese Aufgabe ist. Auch die Unterscheidung der Jungwölfe von den älteren Wölfen. Daneben wurde ein Herdenschutzhund erlegt und drei Luchse. Das sind Fehler, die passiert sind. Aber wie gesagt, das ganze Management ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und die Kantone gehen mit Augenmaß vor.
Aber eben nicht fehlerfrei. Die Gruppe Wolf Schweiz übt auch hier Kritik, denn fast ein Drittel aller erlegten Wölfe hätten nicht zu jenen Rudeln gehört, die reguliert werden durften. Als Fehlabschüsse bezeichnet das BAFU diese Tiere aber nicht. und zur Feststellung des Bundesamtes, dass der Bestand nur noch langsam wachse, weist die Gruppe Wolf Schweiz darauf hin, dass in Teilen der Kantone Wallis und Graubünden mittlerweile so viele Wölfe leben würden, dass sich deren Zahl selbst reguliere. Dort würde der Bestand auch ohne Abschüsse nicht stark zunehmen. Bül im Kanton Freiburg, das Zentrum des Grejetzerlands, war lange eine verschlafene Kleinstadt, bekannt höchstens für den berühmten Grejetzer Käse. Doch inzwischen boomt Bül. Allein seit der Jahrtausendwende ist die Einwohnerzahl von knapp 15 auf über 27.000 gewachsen. Und der nächste Schub kündigt sich bereits an. Die Luxusuhrenmarke Rolex baut am Stadtrand eine neue Fabrik. Rund 2000 neue Arbeitsplätze sollen so entstehen. Das rasante Wachstum hat Bül viel gebracht. Wohlstand, Arbeit, aber auch eine ganze Reihe von Problemen, wie die Reportage von Westschweiz-Korrespondent Roman Fidiger zeigt.
Beim Cœur Mixte de Bül lebt die Tradition. Rund 20 Frauen und Männer proben jeden Donnerstag und singen unter anderem in Patois, diesem praktisch ausgestorbenen Freiburger Dialekt. Bei aller Tradition, die Stimmen im Chor gehören längst nicht nur Alteingesessenen. Auch Chorpräsidentin Madeleine Viviani ist erst vor gut 10 Jahren zugezogen.
À l'époque, il y avait encore au centre de la ville des zones vertes avec des vaches.
Damals hätten im Stadtzentrum von Bül noch Kühe gegrast. Heute steht auf jener Wiese ein Wohnblock mehr. Allein in den letzten 10 Jahren ist die Bevölkerung von Bül um ein Drittel gewachsen. Mit paradoxen Konsequenzen für den gemischten Chor.
Paradoxalement, la croissance a aussi fait diminuer le nombre de choristes.
Der Chor sei geschrumpft, weil mit der Einwohnerzahl auch das Angebot an Freizeitaktivitäten gewachsen sei. Besonders gut sieht man das Wachstum von Bül vom Jericho-Hügel aus.
C'est un peu le Beverly Hills de Bül.
Das sei hier so etwas wie das Beverly Hills von Bül, der Villenhügel, sagt Jean-Bernard Roux. Der Immobilienmakler zeigt uns die Neubauviertel seiner Stadt. Durch die Windschutzscheibe seines brandneuen Luxuswagens geht der Blick auf verschneite Alpengipfel, auf die Kirchen der Altstadt, Wohnblocks, Fabriken und eine riesige Wiese.
Tout ce terrain-là maintenant est passé en zone. C'est énorme, la surface.
Das sei Bauland, gehöre Privaten und werde in den nächsten Jahren auch überbaut werden. Natürlich sei das schade um das Grün, sagt Drou. Und doch sei das Bauen notwendig. In Bül herrsche Wohnungsmangel. Seine Firma vermiete 4.500 Wohnungen. Frei sei keine einzige.
On n'a pas d'objet vacant.
Begonnen hat der Boom im Grejazerland in den 80er Jahren. Mit der Eröffnung der Autobahn A12 war es vom bis dahin abgelegenen Bül nur noch eine halbe Stunde nach Freiburg oder an den Genfersee. Angezogen von der verkehrsgünstigen Lage und von günstigem Bauland errichteten mehrere große internationale Unternehmen Fabriken hier. Der Industriekonzern Liebherr verlagerte gar seinen Hauptsitz nach Bül. Und es kamen Zuzüger. Solche, die sich die Wohnungen in Bern, Freiburg oder an der Waadtländer Riviera nicht mehr leisten konnten. Und solche, die in den Fabriken Arbeit fanden. Darunter viele Ausländer. Sie machen heute 44% der Bevölkerung aus. In der Grande Rue, mit ihren Bürgerhäusern aus dem frühen 19. Jahrhundert, sieht Bül aus wie auf einer alten Postkarte. Und doch sei alles anders, klagt Severin.
Je connais plus la ville de Bül.
Sie kenne ihre eigene Stadt nicht mehr. Es gebe zu viel Verkehr, zu viele neue Leute, findet die junge Frau und zieht an ihrer E-Zigarette.
C'est bien de développer la ville, mais ça a été beaucoup trop vite.
Grundsätzlich fände sie Entwicklung ja gut, aber in Bül sei es zu schnell gegangen. Auch Laurence, die in der 200-jährigen Confiserie Bächler hinter dem Tresen steht, ist vom raschen Wachstum wenig begeistert. Die Läden im Zentrum hätten weniger Kunden, trotz Bevölkerungszuwachs. Schuld seien der viele Verkehr und die großen Supermärkte am Stadtrand. Und was denkt sie darüber, dass im Norden von Bühl die Bagger dabei sind, eine riesige Baugrube für die neue Uhrenfabrik von Rolex auszuheben? Eine Fabrik, die bis in 4 Jahren 2000 weitere Arbeitsplätze bringen soll?
Dafür kommen, ne?
Das mache ihr Angst. Angst vor noch mehr Baustellen, noch mehr Verkehr, noch mehr Leuten. 2 Häuser weiter, im Hotel de Ville, beschwichtigt Stadtpräsident Jacques Morin.
Pour moi, on est content d'avoir cette entreprise, mais elle va pas révolutionner le monde à Bulle.
Er freue sich, dass Rolex komme. Aber die neue Fabrik werde die Welt in Bulle auch nicht auf den Kopf stellen. Die zusätzlich nötige Infrastruktur könne seine Stadt bieten, sagt der Freisinnige. Es gebe noch immer ausreichend Bauland für Wohnungen und den Verkehr bekomme man auch in den Griff. Die größte Herausforderung sieht Morin bei den Schulen.
L'élément majeur, c'est les écoles primaires pour notre ville.
Die Stadt plane bereits 2 neue Schulhäuser, Kostenpunkt 70 Millionen Franken. Das ist viel Geld für die Kleinstadt, rund die Hälfte der jährlichen Steuereinnahmen. Morin verströmt Zuversicht und doch, die Wachstumsprognosen für die nächsten 15 Jahre scheinen auch ihn etwas nervös zu machen.
Les dernières études nous montrent que la ville pourrait atteindre 40.000 habitants.
Die Stadt könnte 2040 40.000 Einwohner haben. Das ist enorm und macht uns Sorgen bezüglich der nötigen Infrastruktur.
Et au développement des infrastructures.
Nur bremsen könne Bühl das Wachstum sowieso nicht. In der Schweiz darf man sich niederlassen, wo man will. Und das in Bühl in den 1980er Jahren großzügigen Bauland verwandelte Ackerland darf bebaut werden. Die traditionellen Lieder des Görmixt handeln häufig vom Weggehen, vom Heimweh der Söldner. Heute scheint es in Bühl eher so, dass die, die geblieben sind, manchmal ihre Heimat vermissen, weil die sich so schnell verändert.
Heimatklänge aus dem Grejerzerland, eingefangen von Roman Villinger. Ein Stück Heimat, das ist das Echo der Zeit, hoffentlich auch für Sie, täglich im Radio oder als Podcast. Das war die Sendung vom Dienstag, dem 27. Mai, mit Redaktionsschluss um 18.42 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Lukas Schneider, für die Nachrichten Mario Storni, mein Name Matthias Kündig.
Nach 5 Worten gibt es jetzt um mich einen Haufen Musik. Die SRF Musikwelle wünscht einen schönen Zeit.
Matrosen aus Shanghai machten Urlaub auf Tutuila und sie tanzten am Abend mit den Mädchen den Kukuida. Zwei Matrosen aus Shanghai fuhren traurig nach Haus, denn ihr Glück, es war groß, doch das Glück, es war bloß allzu schnell wieder aus. Samoa, du bist schön, wann werde ich dich wiedersehen? Samoa, du bist schön, wann werde ich dich wiedersehen? Aus Shanghai würden bald wieder froh sein, lief ihr Schiff eines Tages in die Bucht von Samoa ein. Zwei Matrosen aus Shanghai haben oft noch gedacht an Gitarrenmusik auf der Insel im Glück in der südlichen Nacht. Samoa, du bist schön, wann werde ich dich
wiedersehen? Dein Koffer wartet schon im Flur, du lässt mich allein. Wir sehen uns an und fühlen nur, es muss wohl so sein. Noch stehst du zögernd in der Tür und fragst, was wird aus dir? Sich selber oft viel zu wichtig nimmt, verzweifelt auf ein Feuer hofft, wo es nur noch glimmt. Denn sowas auch sehr wehtun kann, man stirbt nicht gleich daran. Nein, sorg dich nicht um. Vielleicht gefällt mir, wieder frei zu sein.
so schön. Das ist die SRF Musikwelle.
Kennst du die Perle? Die Perle Tirols. Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl. Umrahmt von Bergen, so friedlich und still. Ja, das ist Kufstein, dort am grünen Hill. Ja, das ist Kufstein am grünen Hill. Olala, 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 es gibt so vieles bei uns in Tirol. A gutes Weindal aus Südtirol. Und mancher wünscht sich, es möchte immer so sein, bei einem Mahl und am Glas. Oh,
Das ist die SRF Musikwelle.
Die Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Konrad Muschk. In Frankreich soll die Sterbehilfe erlaubt werden. Eine Mehrheit der Nationalversammlung stimmte für das neue Gesetz. Damit soll erlaubt werden, kranken Menschen, die das wünschen, beim Sterben zu helfen. Es gibt aber Bedingungen. Die sterbewillige Person muss an einer unheilbaren oder lebensbedrohlichen Krankheit leiden. Bisher ist die Sterbehilfe in Frankreich strikt verboten. Viele Sterbewillige reisen deshalb in die Schweiz zum Sterben. Nach einer jahrelangen, oft emotionalen Debatte ist das Ja der Nationalversammlung ein erster Schritt. Falls die zweite Kammer, der Senat, das Gesetz ablehnt, könnte Präsident Emmanuel Macron das Volk über die Sterbehilfe abstimmen lassen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisiert Israel für den Einsatz im Gazastreifen mit deutlichen Worten. Die Ausweitung der israelischen Militäroperationen, bei denen auch Kinder getötet werden, sei abscheulich. Der unverhältnismäßige Einsatz von Gewalt gegen Zivilisten sei unter humanitärem und internationalem Recht nicht zu rechtfertigen, sagte von der Leyen. Der neue deutsche Außenminister Johann Wadephul sagte, der israelische Militäreinsatz in Gaza sei nicht verhältnismäßig. Gestern hatte Bundeskanzler Friedrich Merz erstmals den israelischen Militäreinsatz kritisiert. Er verstehe das Ziel des Einsatzes nicht mehr. Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und der Elite-Universität Harvard geht in die nächste Runde. Die US-Regierung werde sämtliche Bundesbehörden anweisen, die verbleibenden Verträge mit Harvard zu kündigen, sagte ein hochrangiges Regierungsmitglied. Dabei geht es um rund 30 Verträge in Höhe von insgesamt rund 100.